Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier nach dem ersten Rennwochenende der Saison. Es war auf jeden Fall einiges los. Am Ende kann man festhalten, hat Max Verstappen das Rennen mal wieder dominiert und konnte seine Siegesserie, die er bereits im letzten Jahr angefangen hat, weiterhin fortsetzen. Red Bull war in Form von Max Verstappen am Ende über 20 Sekunden vor Platz 2 und den belegte auch ein Red Bull-Fahrer, nämlich Teamkollege Sergio Perez. Dahinter auf Platz 3 gab es dann den ersten Nicht-Red Bull-Piloten mit Carlos Sainz, also das so ein bisschen zum Ergebnis. Und ja, Max Verstappen war auf jeden Fall wieder voll am Start. Trotzdem gibt es einige Themen rund um das Red Bull-Team, die aktuell, ja, nicht so schön sind und auch vor allem Unruhe reinbringen. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Aber natürlich auch über das Rennen, was passiert ist, wieso die einzelnen Teams einzuschätzen sind. Und ja, bevor wir damit alles anfangen, bevor wir über all die Themen sprechen, gibt es natürlich, wie auch schon in der letzten Saison, mein Driver-Rating, also meine Bewertung der Fahrer für das gesamte Grand Prix-Wochenende. Und ja, da wollen wir natürlich direkt mit starten. Und zwar fangen wir mit, wie sonst eigentlich auch, mit dem letzten Platz tatsächlich einmal an. Und zwar mit wem hat er den Platz belegt? Ah ja, Logan Sargeant. Logan Sargeant kam am Ende nicht über Platz 20 hinaus, hatte im Rennen vor allem mit einigen Fehlern zu kämpfen, stand teilweise mal neben der Strecke für, ich weiß nicht wie lange, 30 Sekunden bestimmt. Und ja, konnte aber auch sonst im Rennen nicht großartig überzeugen. Auch die Qualifikation ging mal wieder an Alex Albon. Deswegen für mich tatsächlich nur eine 5 von 10. Wenn Logan Sargeant sein Formel-1-Cockpit behalten will, muss er dringend damit anfangen, ja, positive Sachen positiv aufzufallen mit Überholmanövern, mit ja vielleicht auch dem einen oder anderen guten Qualifying, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Punkt, weil sonst wird das da eher nichts. Hinter ihm, Valtteri Bottas hatte tatsächlich Probleme im Rennen aufgrund eines Boxenstopps, der nicht funktioniert hat. Also da ging die Mutter vorne nicht ab. Und deshalb fiel er weit zurück. Am Ende habe ich ihm eine 6 von 10 gegeben, da ihm auch relativ viel auf seinen Teamkollegen schon im Vorfeld gefehlt hatten. Also schon bevor dieser Boxenstopp-Fail, sage ich mal, passiert ist. Und deshalb für mich eine 6 von 10 für Valtteri Bottas. Danach kommen so ein bisschen, die Enttäuschung des Rennwochenendes, nämlich die beiden Alpinfahrer in Form von Pierre Gasly auf Platz 18, Platz 17, so. Genau, Pierre Gasly und Esteban Ocon, beide für mich nur eine 5 von 10. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt, also klar, die Fahrer haben auch nicht geliefert, also man hätte vielleicht schon mit einer richtig guten Runde dann eine oder andere bessere Platzierung rausholen können, aber trotzdem kann man den Fahrern auch nicht den größten Vorwurf machen, weil das Auto einfach nicht funktioniert, schlicht und weg. Es fehlt einfach an, es ist zu viel Gewicht auf diesem Auto, es ist zu schwer, obwohl es super wenig Farbe dran hat, muss man sagen. Dann haben wir ja auch schon immer gehört, die Motoren sind ja eingefroren, also man kann ja nicht, die sind halt eingefroren, man kann da jetzt nichts irgendwie dran ändern, aber Alpine hat einen hohen Rückstand, was das angeht, also hat viel weniger PS an diesem Motor als andere Teams und ja, deshalb läuft es für die Mannschaft absolut gar nicht. Sie müssen dringend auf Updates hoffen, damit das noch was wird in diesem, ja. Dann kommt Nico Hülkenberg. Aus unserer deutschen Sicht habe ich ihm tatsächlich eine 8 von 10 gegeben. Man hätte auf jeden Fall wegen dem Qualifying noch auf eine 9 von 10 drüber nachdenken können, so wollte ich sagen. Ja, ich glaube einfach, dass es super ärgerlich war, dieser Startunfall. Man kann ihm da jetzt nicht direkt einen Vorwurf machen, allerdings hätte er vielleicht auch einen besseren Start haben können, dann wäre er nicht in diese Position gekommen. Ich muss auch sagen, dass ich es auch persönlich gewagt hätte, wahrscheinlich sogar noch den Softreifen, den man hatte, in der Qualifikation einzusetzen für eine bessere Platzierung, weil dadurch, dass er jetzt am Ende auf Platz 10 war, war er ziemlich im Verkehr beziehungsweise im Startchaos. Und das ist halt, wenn du weiter vorne startest, da ist das Risiko halt einfach geringer. Und ja, deswegen fand ich, das hätte man vielleicht wagen können aus Haas-Sicht, weil ganz ehrlich, klar, es ist schön, mit einem frischen Reifen zu starten, aber sonst wären da vielleicht 2-3 Runden drauf gewesen. Das wäre jetzt auch nicht das Riesenthema gewesen. Vor allem, weil relativ viele dann auch auf den nicht super frischen Reifen gestartet sind, vor allem die auch in der Top 10 waren. Es war eigentlich nur Max Verstappen und Sergio Perez, die in der Top 10 auf frischen Reifen gestartet, beziehungsweise ich glaube, die sind gar nicht auf den frischen Reifen gestartet. Die haben die dann erst am Rennen genommen. Also das waren aber die noch das übrig hatten. Ja, am Ende, glaube ich, macht die Pace schon ein bisschen mehr Hoffnung, weil es aktuell noch ganz gut aussieht. Also es ist schon möglich, dass sie da noch was reißen können, aber dann müssen sie sich auf jeden Fall, ja, anstrengen, damit das dann auch, beziehungsweise keine Fehler machen, damit das dann auch alles klappt. Also für mich eine 8 von 10. Wie gesagt, man könnte über eine 9 von 10 auf jeden Fall auch nachdenken. Die wäre auf jeden Fall, die könnte man rechtfertigen, sagen wir es so. Denn Alex Albon hat von mir tatsächlich eine 7 von 10 bekommen. Ja, ich glaube, es war einfach schwierig für Williams. Es ist auch nicht die perfekte Strecke gewesen für Alex Albon und den Williams. Muss man auch sagen, das war jetzt nicht diese Strecke, wo es lange Highspeed-Passagen gab. Es gab auch viele langsame Kurven, die dem Williams einfach nicht so gut liegen. Trotzdem Teamkollegen geschlagen. Und ja, deswegen 7 von 10. Dann kommen die beiden Racing Bulls, Daniel Ricciardo, beziehungsweise Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo. Muss ich sagen, haben mich beide auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von der Performance. Ich dachte schon, dass die beiden so ein Wörtchen in die Top 10 Plätze, also so Platz 9, Platz 10 mitreden konnten. Das war eher nicht so der Fall. Auch das Qualifying lief nicht so perfekt, muss man sagen. Vor allem hatte man ein bisschen Hoffnung nach Daniel Ricciardos erstes Freitraining. Nach dem ersten Freitraining, da war Daniel Ricciardo nämlich auf Platz 1 gelandet. Aber ja, am Ende nur außerhalb der Top 10 wiederzufinden und deswegen für mich tatsächlich beide Fahrer nur eine 7 von 10. Dann gab es auch noch diese Schlamützchen gegeneinander, diese Pfeile, die da geschossen wurden, weil Daniel Ricciardo vorbei sollte, Yuki Tsunoda das aber nicht wollte. Am Ende hat Daniel Ricciardo den vorfahrenden Fahrer, ich glaube Magnussen war es dann, auch nicht mehr überholt. Also deswegen, da gab es dann auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, was auf jeden Fall schon mal Zündstoff mit sich bringt. Und ja, beide fahren ja auch so um ihre Zukunft und dementsprechend müssen sie sich da zusammenreißen, die Racing Bulls müssen dafür sorgen, dass ein gutes Auto zur Verfügung steht, womit man auch in die Punkte fahren kann und ja, dann wird das vielleicht auch was. Dann Kevin Magnussen, ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, wenn ich sage, dass ich ihm 6 von 10 gebe, aber für mich hat einfach im Qualifying zu viel gefehlt auf Nico Hülkenberg. Das muss ich sagen, im Rennen ist es ganz okay gelaufen, kam da ganz gut nach vorne. Aber ja, das Qualifying war einfach zu wenig, wenn du die Leistung von Nico Hülkenberg siehst, finde ich. Wie gesagt, Rennen war okay, das hat er gut gemacht, muss ich sagen. Aber trotzdem wäre es natürlich vielleicht auch schon gewesen, wenn er noch ein bisschen näher dran gewesen wäre, weil dann wäre sogar die Top 10 auf jeden Fall möglich gewesen. Guanyu Zhou hat von mir eine 8 von 10 bekommen. Ich finde, er ist ein ganz gutes Rennen gefahren. Ist jetzt nicht super aufgefallen, aber hat immer wieder an der Top 10 gekratzt. Am Ende hat es dann nicht gereicht. Aber trotzdem, auch im Vergleich zu Bottas, auch wenn man sagen muss, der hat diesen Boxenstopp-Patzer. Trotzdem gutes Endergebnis. Genau, so. Und dann machen wir weiter mit der Top 10 und zwar mit Lance Stroll. Lance Stroll hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Ist ein ganz gutes Rennen gefahren, konnte sich in die Punkte hoch manövrieren, also hochschaffeln, sorry. War kurz abgelenkt. Genau, also gelang es in die Punkte zu fahren, Lance Stroll, was auf jeden Fall eine gute Leistung war. Trotzdem hat im Qualifying ein bisschen zu viel auf dem Teamkollegen gefehlt. Das musste man sagen, die Rennpace hat von Aston Martin sowieso nicht so gut überzeugt. Also die hat mich jetzt nicht komplett überzeugt. Deswegen am Ende, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis für Lance Stroll. Eine Position hinter Fernando Alonso, der hat von mir eine 8 von 10 bekommen für sein Qualifying eben. Das war auf jeden Fall sehr stark, fand ich. Das hat er gut gemacht. Aber ja, am Ende hat die Rennpace dann nicht so zugesagt, wie man es vielleicht auch erwartet hat. Bei Aston Martin und auch bei vielen anderen Experten rund ums Fahrerlager, die haben immer mal wieder gesagt, ja, habt den Fernando Alonso und den Aston Martin auf der Rechnung. Am Ende hat es nicht gereicht. Sie sind hinter Ferrari, McLaren und auch Mercedes und natürlich auch Red Bull. Aber trotzdem ist da natürlich ja noch Verbesserung möglich, vor allem mit den ersten Updates. Ja, dann vor Fernando Alonso konnte sich Oscar Piastri qualifizieren. Für den habe ich tatsächlich eine 7 von 10 gegeben. Ja, ich muss sagen, es war ein solides Wochenende. Er hat im Qualifying gekämpft, das hat man gesehen. Er kam nicht so gut mit der Balance zurecht. Das hat man schon gemerkt, fand ich. Am Ende war er dann trotzdem relativ nah wieder an Lando Norris dran, weil der es auch wiederum ein bisschen wieder verhauen hat, muss man sagen, im letzten Run. Weil da war auf jeden Fall mehr drin, das hat er auch selber gesagt. Trotzdem hat Oscar Piastri schon seine Rennpace ein bisschen verbessert auf jeden Fall, auch wenn es immer noch ein oder zwei, also immer noch ein paar Defizite gab. Am Ende hat er vor allem auch verloren gegen Lewis Hamilton. Aber ja, ich glaube, das war trotzdem ein gutes Wochenende, womit er gut in die Saison starten kann mit Punkten. Jetzt keinen großartigen Fehler begangen und darauf kann er auf jeden Fall aufbauen. Deswegen eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 für mich Lewis Hamilton. Der ist mir ein bisschen blass geblieben. Tatsächlich ist ja wohl auf einem anderen Setup oder mit einem anderen Setup unterwegs gewesen. Dieses Setup sollte dann eigentlich fürs Rennen helfen. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Hat am Ende nicht so viel gebracht. Hat eigentlich nur die Position von Fernando Alonso und halt von Oscar Piastri am Ende durch den Boxenstopp gewonnen. Mehr war das irgendwie nicht. Das fand ich ein bisschen, ja, wenig. Toto Wolff hat auch gesagt, also der Softreifen hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber bei den harten war da Schluss. Das hat man auf jeden Fall gemerkt und deswegen für mich nur so 7 von 10. Vor Lewis Hamilton hat sich Lando Norris platziert. Dem habe ich tatsächlich eine 8 von 10 gegeben. Aus dem einfachen Grund, das war jetzt gutes Wochenende für ihn, solider Start. Am Ende hat es bei der Qualifikation wieder ein bisschen, ja, da war wieder ein bisschen der Wurm drin in der letzten Runde. Also da hätte er sich durchaus weiter vorne platzieren können. Auf der anderen Seite war, glaube ich, das Rennen wirklich gut von ihm. Hat, die Position von Fernando Alonso, gewonnen. Also ist eine Position vorgerückt als im Qualifying. Und ja, hat halt seinen Teamkollegen im Rennen und im Qualifying geschlagen. Deswegen fand ich es gerechtfertigt, ihn etwas höher zu bewerten als Oscar Piastri. Genau, dann auf Platz 5 George Russell. Der hat für mich eine 8 von 10 bekommen. Super Qualifying, hat beide Sessions, oder ja, in denen es gezählt hat, gegen den Teamkollegen, gegen Lewis Hamilton gewonnen. Guter Start auf jeden Fall. Am Ende war es dann leider ein bisschen zu wenig. Da hat er verloren, das hat man gemerkt. Auch gegen Charles Leclerc noch die Position und deswegen für mich eine 8 von 10. Ebenfalls eine 8 von 10 Charles Leclerc für mich. Ein gutes Qualifying, auch wenn man sagen musste, dass er die Q3-Runde nicht bestätigen konnte, die er in Q2 bereits gefahren ist. Deswegen, das war ein bisschen ärgerlich für ihn und hatte dann auch mit Problemen im Rennen zu kämpfen und fiel dann hinter seinen Teamkollegen, der auf Platz 3 gefahren ist und für mich Carlos Sainz wirklich ein super Rennen gefahren. Qualifikation war nicht perfekt, muss man sagen, deswegen für mich eine 9 von 10, aber im Rennen hat er mich auf jeden Fall überzeugt. Da ist er gut gefahren, war auch relativ nah an Sergio Perez dran, auch wenn es am Ende nicht mehr gereicht hat, aber das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen auch von Carlos Sainz. Sergio Perez hat für mich eine 8 von 10 bekommen. Genau, also da hat es halt auch wieder... Am Ende war es einfach ein zu großer Abstand auf Max Verstappen, auch wenn er auf Platz 2 war. Und das Qualifying lief halt auch nicht perfekt, nur mit P5, während Max Verstappen die Pole einholt. Deswegen war das ein bisschen zu wenig an der Stelle. Aber ich glaube trotzdem, ein ganz gutes Wochenende für Sergio Perez, erstmal so dran zu sein an Max Verstappen auf Platz 2. Das war wichtig für ihn. Genau, und oben übertrumpft einer mal wieder alles, und zwar Max Verstappen. Der hat für mich natürlich eine 10 von 10 bekommen. Alles sauber, keine Fehler gemacht und deswegen eine verdiente 10 von 10 für mich. Genau. So, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, über Max Verstappen, über das Verfolgerfeld und ja, all das. Hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid hier nach dem großen Preis von Bahrain. Und ja, wie gerade schon angesprochen, wollen wir jetzt ein bisschen über die Dominanz von Max Verstappen noch kurz sprechen, bevor es weitergeht zum Verfolgerfeld. Ja, Max Verstappen war mal wieder unaufhaltsam, hat das Rennen von vorne bis hinten angeführt. Und war auch unbeeindruckt von all den Nebengeräuschen, was aktuell so rund um den Red Bull stand und Christian Horner los ist. Und das war natürlich mal wieder super beeindruckend zu sehen, dass er da einfach seinen Stiefel runtergefahren hat, obwohl es ein neues Auto ist mit einem neuen Konzept. Aber ja, das lief einfach mal wieder super gut für Max Verstappen. Perez auch, wie gesagt, ein gutes Wochenende für ihn. Auch wenn es ein bisschen zu weit weg war, muss man schon sagen, also über 20 Sekunden auf den Teamkollegen zu verlieren bei gleichem Material ist schon viel. Jetzt muss man dazu sagen, Perez musste sich auch ein bisschen durcharbeiten durchs Feld, bevor er erstmal auf Platz 2 war. Das war bei Max Verstappen nicht so. Der konnte von vornherein das Rennen kontrollieren, hat er sich aber auch verdient durch seine Qualifying-Position. Deswegen, ja. Max Verstappen hat das mal wieder alles übertrumpft. Ich bin gespannt, wie es mit Sergio Perez weitergeht, ob er bei diesem Level, was er jetzt aktuell hat, wo er ansatzweise gut, ich sag mal, schon gut fährt, so dass es für Red Bull okay ist, weil er die Punkte einsammelt, die nötig sind, diese Platz 2 Punkte, sag ich mal. Ja, ich habe irgendwo gehört, dass er wohl so bis Monaco Zeit haben soll, sich zu beweisen. Und wenn er dann gut dabei ist im Team, dann wird er seinen Platz behalten. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, wir haben das bei Red Bull in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, letzte Saison bei Nyck de Vries, der dann auch seinen Platz räumen musste. Genau, sonst müsste Red Bull da zu solchen Maßnahmen greifen. Das wollen wir für ihn natürlich nicht hoffen. Und ja, ich glaube, wenn er so bei der Leistung bleibt, die er jetzt gerade hat, dann ist da auf jeden Fall auch das möglich, dass er auf diesem Kurs, sage ich mal, ja, bleibt. Genau. Also, das so ein bisschen zu Red Bull, zum Sportlichen. Wir wollen natürlich auch noch gleich über Christian Horner reden, was da so los ist, aber das machen wir ja gleich. Vorher soll es jetzt etwas um das Verfolgerfeld gehen. Und zwar habe ich das mal so ein bisschen aufgeteilt, immer einmal in die Gewinner des Verfolgerfelds und einmal die Verlierer. Ich habe jetzt zum Verfolgerfeld tatsächlich mal die Teams gezählt, die wirklich, ja, so ein bisschen als der Verfolger von Red Bull gelten. Also dazu gehört jetzt nicht unbedingt Haas oder Williams, sondern eher sowas wie Ferrari, Mercedes, McLaren oder auch Aston Martin. Auf die Teams habe ich mich jetzt mal beschränkt, die auch am Ende in der Top 10 wiederzufinden waren, muss man ja sagen, am Rennsonntag. Genau, also die ja auch schon letzte Saison immer mal wieder näher an Red Bull dran waren oder auch nicht. Genau, also für mich natürlich ein Gewinner auf jeden Fall Carlos Sainz mit Ferrari. Weil das Wochenende echt gut für ihn lief, wenig Fehler, also eigentlich fast keine großen Fehler, die jetzt super verhängnisvoll waren. Ja, relativ nah am Perez dran, habe ich ja gerade schon gesagt, Carlos Sainz konstant. Charles Leclerc muss sich so ein bisschen ausklammern, der Qualifikation am Ende nicht ganz zufrieden war, auch wenn es P2 war und auch das Rennen mit Problemen, mit Bremsproblemen, hat am Anfang immer mal wieder die Kurve überfahren, also die Streckenbegrenzung ist da immer mal wieder rausgefahren, am Anfang vor allem, was ihm Zeit gekostet hat und ja, Performance natürlich auch, das war nicht gut von ihm, muss man sagen. Aber ja, das ist wirklich auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau, am Ende P4, also auf jeden Fall ein guter Start für Ferrari und deswegen gehören sie für mich auch zum Gewinner des Verfolgerfelds. Genau, Gewinnerteam für mich ist tatsächlich, vielleicht denkt man da nicht direkt dran, aber es ist für mich tatsächlich McLaren. Klar, es war nicht das beste Rennen und es waren jetzt auch nicht super viele Punkte, die sie eingefahren haben, aber der Punkt war einfach, es sind Punkte. Es war Punkte und eine gute Rennpace auf jeden Fall, die man aufbauen kann. Vielleicht nicht so ganz stark wie Ferrari, aber ich würde mal sagen, ungefähr gleich stark wie Mercedes und auch stärker als Aston Martin. Und ich glaube, dass man bei McLaren durchaus zufrieden war mit dieser Performance, weil wenn man auf die Strecke guckt, würde man prinzipiell erstmal sagen, es ist nicht so eine gute Strecke für McLaren und wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Letzte Saison war eine Katastrophe, dieses Rennen 2022 war das erste Rennen für McLaren auch eine Katastrophe und wo sie dann am Ende standen wiederum, war dann eigentlich ein positives Ergebnis und deswegen glaube ich, dass man da schon mit arbeiten kann mit diesen Punkten. Die nächsten Strecken werden es dann zeigen, wie sie sich entwickeln. Die ersten Updates sollen wohl auch schon kommen. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall trotzdem ein ganz guter Start war für McLaren. Anders sieht es ein bisschen aus bei den beiden anderen Mercedes-motorisierten Teams, die auch in der Top 10 wieder zu finden waren. Mercedes war tatsächlich eher enttäuschend, muss man sagen. Samstag war die Freude noch ganz groß, vor allem auf den Seiten von George Russell, der mit P3 wirklich ein bisschen auch überrascht hat, muss ich sagen. Lewis Hamilton war da eher so naja unterwegs, der hat es nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Jetzt muss man dafür allerdings sagen, dass wohl das Setup eher aufs Rennen ausgerichtet war. Das hat allerdings am Ende auch nicht so gut funktioniert. Lewis Hamilton hatte auch einige Probleme. Generell hat Mercedes wohl auch was bei dem Thema Kühlung Probleme gehabt. Das lief alles zu warm und ja, dadurch kühlten dann die Reifen ab, weil sie immer mehr kühlen mussten. Und ja, deshalb war es dann am Ende irgendwie zu wenig. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es bei Mercedes weitergeht, muss ich echt sagen. Punkto Updates, wie es da aussehen wird. Aber ja, die müssen auf jeden Fall das alles zusammenkriegen, damit das was wird. Genau. Ja, und zum anderen Team, Aston Martin, lief auch nicht so gut. Also Qualifying, muss ich sagen, hat mich eigentlich noch ganz gut hat mich noch überzeugt, Aston Martin. War ja sogar vor den beiden McLaren und auch vor Lewis Hamilton. Aber die Rennpace ging tatsächlich, muss man sagen, eher nach hinten los. Also Fernando Alonso konnte gar nicht mithalten mit vorne, fiel auch zurück dann. Lance Stroll konnte ein bisschen aufholen, aber ist auch von weiter hinten gestartet, deswegen, ne? Ja, also da muss man auf jeden Fall nochmal gucken, dass man das vielleicht nochmal verbessert. Ich weiß nicht, es kann natürlich auch streckenspezifisch sein und ich glaube, das wird es jetzt generell im Verfolgerfeld sein. Es wird auch wieder so ein bisschen diese Thematik streckenspezifisches, diese streckenspezifische Rennen geben, wo einfach das eine Team besser performen kann als das andere. Wir wissen, dass McLaren in diesen schnellen, mittelschnellen Kurven stark ist. Ferrari ist auch gut bei Traktion und solchen Sachen, die auch in Bahrain wichtig waren, bei den langsameren Kurven. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall das spannend werden kann. Genau. Das also so ein bisschen zum Verfolgerfeld. Jetzt wollen wir nochmal kurz auf Red Bull zurück zu sprechen kommen. Und zwar rund um die Causa Christian Horner. Dies geht nämlich so ein bisschen in die nächste Runde quasi. Jetzt haben wir Donnerstag? Boah, Leute, ich komme ein bisschen mit diesen Renntagen durcheinander, weil das ja alles vorverschoben wird. Auf jeden Fall haben wir zum Rennwochenende hin, vielleicht war es auch Mittwoch, es kann auch Mittwoch sein tatsächlich gewesen sein, diesen Freispruch bekommen oder ja, das wurde veröffentlicht, dass Christian Horner von den Angelegenheiten erstmal freigesprochen wurde. Allerdings wurden dann am Donnerstag, so war es nach dem zweiten freien Training oder vor dem zweiten freien Training, neue Chatverläufe geleakt, die wohl durchs Fahrerlager gegangen sind. Und da soll wohl auch die Angelegenheit und die Vorwürfe rund um Christian Horner wieder drin sein. Das Problem ist, dass diese Chatverläufe noch nicht verifiziert worden sind, also noch nicht geprüft worden sind, ob die auf ihre Wahrheit hin. Ja, ich finde es sehr interessant, wie sich das alles so entwickelt. Es äußert sich immer mehr Leute dazu. Mittlerweile hat die FIA reagiert, die Formel 1. Die FIA könnte als Weltsportverband quasi eine Untersuchung gegen Christian Horner auch einleiten. Das wurde allerdings nicht gemacht, auch wenn sie das Verhalten bzw. Das alles so kritisieren, dass das schnell vorbeigehen soll, weil das dem Sport irgendwie auch schadet. Sorry. Da haben sie auf jeden Fall auch recht. Es sind so ein bisschen auch die Seiten, die wohl so ein bisschen gegeneinander stehen. Das hört man und sieht man auch immer wieder. Man hat diese zwei Seiten. Man hat so ein bisschen diese österreichische Seite, sag ich mal, vom Red Bull-Konzern aus Österreich. Und dann hat man die Anteilseigner von der thailändischen Seite. Die Inhaber waren tatsächlich auch vor Ort. Die Entscheidung ist allerdings so gewichtet, dass Österreich, ich glaube, 49% besitzt und die thailändische Seite 51% der Anteile an der Red Bull GmbH. Und damit haben sie auch am Ende die Entscheidung. Und ja, deswegen diese beiden Seiten, das sieht man auch immer mal wieder, dass die so ein bisschen gegeneinander stehen. Jetzt gibt es auch immer mal wieder die Gerüchte, es gibt super viele Gerüchte, die rund um dieses Thema schwirren. Es gibt Jos Verstappen, der sich mittlerweile auch so ein bisschen eingeschaltet hat, der das auch kritisiert hat und der mittlerweile sogar schon mit Toto Wolff im Gespräch immer mal wieder zu sehen ist. Vor allem in Bahrain hat man das gesehen. Der sich wohl auch schon so langsam so ein bisschen umguckt nach vielleicht Alternativen für seinen Sohn, also für Max Verstappen. Mittlerweile herrscht halt, wie gesagt, dieses Gerücht, dass Max Verstappen vielleicht sogar die wahrscheinlichste Option für Mercedes im kommenden Jahr ist. Also ich glaube, dass das auch noch nicht ganz vorbei ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, für den Sport wäre es wichtig, dass langsam eine Entscheidung kommt. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Entscheidung nicht unbedingt sehe, weil einfach immer irgendwie wieder was Neues aufkommt, was irgendwie auch komisch ist, muss man sagen. Und ja, deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall noch ein bisschen dauern wird, bis wir da wirklich mal eine klipp und klare Entscheidung haben. Und wenn, dass wir dann auch wissen, dass nichts mehr unbedingt dann passiert. Genau. Also, das so ein bisschen noch zu Christian Horner rund um diese Causa. Jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz auf das Sportliche zurückblicken. Und zwar wollen wir noch einmal ganz kurz auf die Schlusslichter und die Enttäuschungen des Wochenendes schauen. Da war ja unter anderem Alpine bei, das habe ich schon erwähnt, P19 und P20 im Qualifying. Ich glaube, das spricht wirklich Bände, dieses Ergebnis. Und auch das Rennergebnis, wo einfach mal gar nichts ging für Alpine, geht auch nicht auf. Ja, dieser Plan von, dass man zum Top-Team werden will, der geht irgendwie immer weiter mehr nach hinten los. Und ich glaube, dass das einfach keine gute Entwicklung ist. Man hört auch immer wieder, dass es Uneinigkeiten zwischen den Fahrern geben soll. Und ja, dann werden irgendwelche Leute rausgeschmissen, dann kommen neue. Man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer jetzt hier eigentlich die Führungskraft vom Alpine-Team ist. Das hat man irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Und deswegen, da ist einfach super viel los und das tut diesem Team, glaube ich, einfach nicht gut. Und da müssen sie sich jetzt dringend dran packen und da anfangen, dann auch ja, was zu ändern. Genau. Und als zweite kleine Enttäuschung muss man sagen, vielleicht nicht so groß wie Alpine, würde ich tatsächlich die Racing Bulls sehen. Das ja, Tochterteam, Schwesterteam von Red Bull. Mich haben sie nicht so überzeugt, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, vor allem auch so nach den, ja, Worten und nach den Tests vielleicht auch, dass man da jetzt so einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat in der letzten Saison, um auch ein bisschen, ja, in den Punkterängen, sage ich mal, vielleicht öfter wiederzufinden sind. Klar, es ist das erste Rennwochenende, das kann alles noch kommen. Bahrain ist auch eine, ja, spezielle Strecke, was sowas angeht. Das ist jetzt nicht so eine Strecke, wo man sagt, wenn du da gut bist, dann bist du die ganze Saison gut. Klar. Aber trotzdem, ja, müssen die sich da auf jeden Fall auch noch mal gut mit hinsetzen und auseinandersetzen mit ihrem Auto, damit das auch noch was wird. Weil ich glaube, das ist mittlerweile der Anspruch, dass man halt auch wirklich da weiter vorankommt. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir damit zu meinen, ups, 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 zu meinen Tipps fürs Wochenende. Ja, Tipps fürs Wochenende. Für das Rennen in Saudi-Arabien. Ich muss jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt gar nicht so viel über die Strecke tatsächlich gesprochen, was wir sonst eigentlich machen. Jetzt muss man dazu sagen, da gibt es jetzt auch nicht super viel zu sagen. Also es ist halt ein Straßenkurs, der uns erwartet in Saudi-Arabien. Ein sehr, sehr schneller Straßenkurs, der auf jeden Fall auch seine Tücken mitbringt. Genau, es ist wieder ein Nachtrennen und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, dass ich trotzdem immer noch an Max Verstappen glaube und dass Max Verstappen den Sieg, glaube ich, holen wird, weil diese Strecke vor allem, glaube ich, auch dem Red Bull echt gut liegen wird. Genau, deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall alles gut funktionieren wird. Ich bin mal ein bisschen mutig. Auf Platz 2 setze ich tatsächlich mal nicht Sergio Perez, also keinen Red Bull-Piloten, sondern ich sage einfach mal Carlos Sainz. Ich glaube, dass er seine Form mitnehmen wird aus dem ja. Und glaubt, dass der in der Lage sein wird, aufs Podium zu fahren. Und auf Platz 3 werde ich dann tatsächlich Sergio Perez sagen, weil ich glaube, wie gesagt, dass die Strecke ganz gut zu dem Red Bull passen wird. Ja, genau. Also das so ein bisschen dazu. Tatsächlich das gleiche Podium, einfach wie letzte oder wie dieses Rennen in Bahrain. Aber ja, ich glaube, das ist einfach relativ wahrscheinlich. Australien und auch Japan, glaube ich, wird es ja wieder ein bisschen mehr gemixter sein. Ich glaube, da könnten dann auch McLaren und auch Mercedes vielleicht nochmal wieder so ein bisschen ein Wörtchen mitreden ums Podium, weil das schon so eine Strecke ist, wo ich mir vorstellen kann, dass die da, ja, wie gesagt, gut mit dabei sein können. Aber ja, aktuell für Saudi-Arabien sind das meine Tipps. Genau. Ja, und damit war es das dann auch mit dieser Podcast-Folge hier nach dem großen Preis von Bahrain. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wünsche euch dann auf jeden Fall ein schönes zweites Rennwochenende Saudi-Arabien. Denkt dran, es ist wieder der verschobene Zeitplan, das bedeutet donnerstags bis samstags das Rennwochenende, beziehungsweise mittwochs bis samstags, weil am Mittwoch ja schon der Medientag ist. Und ja, genau, also würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.